Wissen schafft Energie. Der Innovationspodcast aus den Wasserstoff-Reallaboren der Energiewende.
Mit ganz viel Wasserstoff und mit
Ella Löffler
und Sebastian Fassbender.
Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema gesellschaftliche Akzeptanz von erneuerbaren Energien, insbesondere von Wasserstoff, und wie die Wasserstoff-Reallabore der Energiewende das Thema angehen. Falls Sie die erste Folge verpasst haben, dort stellen wir das Forschungsförderungsprogramm der Wasserstoff-Reallabore der Energiewende vor und geben einen Einblick, wie dieses Projekt des BMWKs aufgebaut ist. Reinhören lohnt sich also. In vielen Wasserstoffstrategien der Bundesländer ist Akzeptanz ein eigenes Handlungsfeld und essentiell in der Umsetzung der Wasserstoffstrategien. Doch was genau bedeutet Akzeptanz in der Hinsicht auf Energieforschung überhaupt? Welche Auswirkungen hat diese und wodurch wird Akzeptanz beeinflusst? Diese und noch weitere Fragen möchten wir heute mit unseren Gästinnen besprechen.
Ja, und darauf freue ich mich schon ganz besonders, dass wir heute Anna Maria Isidoro Losada hier vor dem Mikrofon haben von der Technischen Universität in München. Und die TUM, so heißt sie in der Fachsprache, ist Bestandteil des Forschungskonsortiums Trans4Real, was wiederum die Transfer- und Begleitforschung für die Reallabore der Energiewende durchführt.
Akzeptanz. Das sagt die Wissenschaft.
Liebe Frau Losada, ich würde dich einfach duzen. Wir kennen uns schon aus diversen Projekten und es ist einfach besser, wenn ich dich Anna Maria nenne. Kannst du dich mal kurz vorstellen, was du eigentlich so machst als Akzeptanzforscherin im Rahmen von Trans4Real?
Ja, danke schön. Ich freue mich, hier zu sein und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU München und an der Hochschule für Politik. Und wie du schon einleitend gesagt hast, beschäftigen wir uns im Rahmen des Trans4Real-Vorhabens mit dem großen Themenfeld Umfeld der Wasserstoffforschung. Da geht es ein bisschen darum, im Grunde zu gucken, was im bundesdeutschen Kontext, im europäischen Kontext und im internationalen Kontext, losgelöst von den Reallaboren oder implizit zu den Reallaboren auf den verschiedenen Ebenen, sei es energiepolitisch, energiewirtschaftlich oder gesellschaftlich passiert. An der TU München haben wir im Grunde innerhalb eines Arbeitspaketes die Aufgabe, uns mit Diskurs- und Akzeptanzanalysen sowie Policy-Analysen auf diesen verschiedenen Ebenen zu beschäftigen.
Ja, liebe Anna, schön, dass wir jetzt über Akzeptanz sprechen können. Jetzt ist natürlich die Frage, was für eine Akzeptanz meinen wir eigentlich, über die wir hier sprechen? Was beinhaltet der Begriff? Kannst du uns da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
Akzeptanz muss grundsätzlich differenziert betrachtet werden, dass sich zusammensetzt aus gesellschaftlicher Akzeptanz, einmal soziopolitischer Akzeptanz sozusagen, dann lokaler Akzeptanz und Marktakzeptanz. Das ist in dem Moment wichtig, wo man verstehen will, dass beispielsweise in der Bundesrepublik zwar eine sehr hohe allgemeine Akzeptanz, beispielsweise für erneuerbare Energien, aufzuweisen ist. Wenn man dann aber auch auf die lokale Ebene geht, stellen wir oftmals fest, dass die lokale Akzeptanz dann etwas schwindet. Das heißt, es gibt eine Differenz zwischen allgemeinen Befürwortungen, für in erster Linie handelt es sich dann um Technologien, und dann um Infrastrukturmaßnahmen, die spezifischen Standort erfolgen.
Mich würde einfach mal generell interessieren, warum das Thema Akzeptanz gerade bei Wasserstoff aktuell so stark rezipiert und diskutiert wird. Kannst du das vielleicht mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen einordnen?
Na, grundsätzlich muss man sagen, dass Akzeptanz jetzt nichts Spezifisches von Wasserstoff oder Wasserstofftechnologien ist, auch nicht von erneuerbaren Energien. Es geht im Grunde darum, dass bei großen Infrastrukturmaßnahmen immer gesellschaftliche Aspekte mit berücksichtigt werden müssen. In der Fachsprache heißt das dann soziotechnische Aspekte mit berücksichtigen, was beinhaltet, dass nicht nur die Technologie und die Infrastrukturmaßnahmen von Bedeutung sind, also die Umsetzungsfähigkeit und die Marktfähigkeit, sondern auch innerhalb der Gesellschaft eine Akzeptanz oder eine Wahrnehmung frühzeitig geschaffen werden muss. Bei dem Thema Wasserstoff geht es darum, dass es sich um eine sehr neue Technologie handelt und gesellschaftliche Mehrheiten im Grunde noch nicht vorherrschen für das Für oder das Wider und jetzt im Grunde über Information und Kommunikation Rahmenbedingungen gesetzt werden können, die eine Fürsprache für die Technologie ermöglichen können.
Auch bei den erneuerbaren Energien spielt ja das Thema Akzeptanz schon längere Zeit eine Rolle und da gibt es ja sicherlich auch Erfahrungswerte aus dem Zeitraum aus, von Windkraftanlagen, von Photovoltaikanlagen, von Solarparks, lässt sich da irgendwas bereits übertragen auf den Wasserstoff und speziell die Einstellung der Bürger zu Wasserstoff? Und wenn ja, kann man Wasserstoff überhaupt trennen von den anderen erneuerbaren Energien? Wie ist da so deine Einschätzung?
Also ich würde sagen, dass Wasserstoff eben sehr neu ist. Von daher spezifische Erkenntnisse zu Akzeptanzfragen gibt es sehr kleinskalig. Also es gibt sie, weil bereits beispielsweise aus dem Bereich des grauen Wasserstoffs ja schon länger in Deutschland im Grunde Erfahrungswerte vorliegen. Aber wenn es darum geht, im Rahmen der Reallabore und bei grünem Wasserstoff auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, dann ist es jetzt noch zu früh. Und da kommen wir darauf zu sprechen, was du gerade gesagt hast, dass für grünen Wasserstoff wir natürlich entweder Windenergie oder Solarenergie brauchen. Und da gibt es sehr gut dokumentierte Erfahrungswerte, die man bei den Faktoren, die, sagen wir mal, eine positive Wahrnehmung der Bevölkerung befördern, darauf zuspitzen kann, dass erstens sehr frühzeitig die Informationen und die Beteiligungsmöglichkeiten geschaffen werden müssen. Es geht nicht um Akzeptanzbeschaffung, sondern es geht darum, über ein Vertrauensverhältnis und über die Beteiligung der Öffentlichkeit. Und da kann man Öffentlichkeit nochmal runterbrechen. Also sprechen wir von der allgemeinen Öffentlichkeit auf bundesdeutscher Ebene oder von der Öffentlichkeit an einem konkreten Standort. Da muss differenziert werden. Da muss man zielgruppengerecht auf die Personengruppen oder Akteursgruppen zugehen.
Was mich mal so ein bisschen umtreibt, es gibt ja so unterschiedliche Gruppierungen, die sich zum Thema Wasserstoff verhalten. Zum einen ist es ja der Bürger und die Bürgerin allgemein. Und da habe ich ja so mitbekommen in meiner Arbeit auch für die DENA, dass da eigentlich im Allgemeinen eine sehr große Akzeptanz für Wasserstoff vorhanden ist. Das wird ja als wichtiger Hoffnungsträger gesehen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich dann auch Bürgerinnen und Bürger vor Ort, die es eventuell ein bisschen anders sehen. Früher hatte man diesen Begriff NIMBY geprägt, also Not in my Backyard. Siehst du da auch eine Diskrepanz zwischen dieser allgemeinen positiven Wahrnehmung von Wasserstoff in der Bevölkerung und der möglichen Reserviertheit von Personen direkt vor Ort, die dann davon betroffen sind? Wie schätzt du das ein?
Also ich denke, dass diese Differenzierung notwendig ist. Nichtsdestotrotz, den Begriff NIMBY würde ich hier eigentlich nicht so gerne benutzen, weil er stigmatisierend ist. Ich würde eher sagen, dass die Bedenken und die Ängste vor Ort von den Bevölkerungsgruppen oder den verschiedenen Akteursgruppen eigentlich ernst genommen werden müssen. Und da muss man einfach mal hingehen und zuhören, frühzeitig zuhören, was denn eigentlich die Motivation für im ersten Fall vielleicht für Fragestellungen und der Wunsch nach mehr Informationen oder nach Beteiligung, im schlimmsten Fall Proteste und Widerstand ist. Es geht im Grunde darum, einen Ausgleich zu erreichen zwischen den drei Faktoren. Das wären die Verteilungsgerechtigkeit, die Verfahrensgerechtigkeit und das Vertrauen in die jeweiligen Projekte. Da sehe ich im Grunde die große Aufgabe für den Bereich Wasserstoff. Wie wir schon mehrmals jetzt in diesem Gespräch gesagt haben, es ist eine neue Technologie, die in sehr unterschiedlicher Weise auch eingesetzt wird, mal in großindustriellen Anlagen, mal als Tankstelle vor Ort. Und das bedarf eigentlich einer akteurspezifischen Zugangs. Und man muss wissen, spreche ich jetzt mit einem Unternehmer oder spreche ich eher mit einem Nachbarn? Und das muss im Verfahren und in der Entscheidungsphase sowieso, aber am besten im Grunde in der Planungsphase bereits berücksichtigt werden.
Ja, diese zielgruppengerechte Ansprache von Bürgerinnen und Bürgern, du hast es gerade erwähnt, gibt es denn da aus der Praxis bereits schon Tools, nenne ich es mal, die sich bewährt haben, zum Beispiel Tage der offenen Tür oder Besichtigungen, Werksführungen? Was hast du denn da so gehört? Was machen denn die Unternehmen so, um nah an den Bürger zu kommen und ihn natürlich auch von dieser Technologie zu überzeugen?
Da muss man auch nochmal unterscheiden. Also will man als Projektierer Informationsmöglichkeiten bieten? Will man Konsultationsmöglichkeiten bieten? Oder will man Partizipationsmöglichkeiten bieten? Nur für jedes dieser Bereiche gibt es unterschiedliche Partizipationsformen oder Beteiligungsformen. Geht es nur um Informationen, kann man das relativ niedrigschwellig machen. Das reicht von Veranstaltungen, wo im Grunde Tag der offenen Tür beispielsweise oder Flyer oder Webpräsenz. Je anspruchsvoller, sagen wir mal, die Schritte werden, umso interaktiver müssen die Formen auch werden. Im besten Fall wären dann irgendwie runde Tische oder Workshops, wo gemeinsam mit den Akteuren, die Akteure hat man dann vorher identifiziert, geguckt wird, was sind die Interessen der jeweiligen Akteure und wo frühzeitig Konfliktlinien auch herausidentifiziert werden können.
Mich würde nochmal interessieren, Anna, woran arbeitest du denn das eigentlich aktuell zum Thema Akzeptanz? Kannst du uns das schon unseren Hörern ein bisschen verraten oder ist das noch ein Geheimnis?
Nein, Geheimnis ist es nicht. Es ist ganz spannend. Wir, das ist sozusagen die Partnerinstitution Agora Energiewende und die TU München, haben jetzt gerade eine repräsentative Bevölkerungsumfrage auf dem Bundesgebiet laufen, wo so im Schnitt 1.500 bis 1.600 Personen befragt werden zu der spezifischen Thematik von Wasserstofftechnologien. Und da wollen wir einfach herausfinden, wie in der Bevölkerung gerade die Wahrnehmung der Wasserstoffdebatte einfach ist.
Wenn ihr die Ergebnisse habt, ihr wisst ja, wo das Mikrofon ist. Ihr seid immer herzlich willkommen, uns das mal und unseren Hörern vorzustellen.
Ja, gerne.
Ja, ich glaube, das sind auch schon ganz wichtige praktische Tipps, die du aus deiner theoretischen Beobachtung sozusagen auch den Projektierern und Unternehmen mit auf den Weg geben kannst. Das ist ja auch ganz wichtig bei der Transferforschung, dass wir diesen Bezug von Theorie und Praxis haben. Dafür einen ganz, ganz herzlichen Dank, Anna, auch überhaupt. Vielen Dank, dass du hier auch nach Berlin gekommen bist und uns ein bisschen Einblick gewährt hast in die Arbeit einer Akzeptanzforschenden. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Hat Spaß gemacht und freue mich auf weitere Veranstaltungen.
Vielen Dank auch von meiner Seite, Anna-Maria, für den spannenden Einblick, den du uns gegeben hast. Zusammenfassend lässt sich ja also sagen, dass Akzeptanz in der Umsetzung von neuen Technologien, vor allem bei innovativen Technologien wie Wasserstofftechnologien, die noch in der Hochlaufphase stehen, immer ein sehr wichtiger Faktor ist. Projektintern sollten also sowohl Kommunikationsmaßnahmen getroffen werden, um Transparenz zu schaffen, Beteiligungsmöglichkeiten geschaffen werden, um Akzeptanz zu gewährleisten und in der Bevölkerung zu erreichen und das sowohl regional als auch überregional. Aber welche anderen Faktoren gibt es noch, die Akzeptanz beeinflussen können? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, haben wir Pia Arndt von der HAW Hamburg eingeladen. Sie ist Verfasserin der Studie Transformation und Gesellschaft, ein Stimmungsbild, Studie zur Energiewende und der Akzeptanz von Wasserstoff, im Auftrag des Norddeutschen Reallabors und des BMWK. Und sie weiß ganz genau Bescheid über die unterschiedlichen Einflussfaktoren von Akzeptanz.
Akzeptanz in Zahlen.
Liebe Frau Arndt, beziehungsweise wir arbeiten ja auch schon ein bisschen länger zusammen. Ich kann dich ja sicher duzen.
Ja, sehr gerne.
Schön, dass du Zeit gefunden hast, um bei unserem Podcast mitzumachen. Und vielleicht könntest du dich am Anfang kurz vorstellen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer genau wissen, woran du arbeitest, was du gerade machst bei der Hochschule für angewandte Wissenschaft.
Vielen Dank für die Einführung. Erstmal zu meiner Person. Ich arbeite am Kompetenzcenter für erneuerbare Energien und Energieeffizienz der HAW Hamburg. Dort arbeite ich konkret in dem Projekt Norddeutsches Reallabor, was ja auch Bestandteil des Förderprogramms Reallabore der Energiewende ist. Und in diesem Zuge sitzen wir auch heute hier gemeinsam, zumindest virtuell. Und genau, bevor ich zu meinem Tätigkeitsbereich komme, in dem ich arbeite, vielleicht noch ein, zwei Sätze zur Einordnung zum Norddeutschen Reallabor allgemein. Im Norddeutschen Reallabor arbeiten wir mit rund 50 Projektpartnern im Verbund mit dem Ziel, die ganzheitliche Transformation zu erproben und damit den Entwicklungspfad zur schnellen Dekarbonisierung bis hin zur Klimaneutralität zu entwickeln. Und das ganz konkret für unsere Projektregion, die sich, glaube ich, wie der Titel Norddeutsches Reallabor schon verrät, auf Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Bremerhaven bezieht. Um das zu erreichen, verfolgen wir einen gesamtsystemischen Ansatz und erproben verschiedene innovative Technologien zum Ausbau der Sektorkopplung und das auch wirklich von der Produktion bis hin zum Einsatz. Und der Fokus liegt dabei auch in der Erprobung von Technologien, die sich auf Wasserstoff fokussieren. Ich arbeite bzw. verantworte eins dieser Vorhaben, und zwar die Arbeitsgruppe Industrielle Transformation, gesellschaftliche Teilhabe und Transfer. Und Ziel unseres Vorhabens ist es, dass wir am Beispiel der Prüfungsvorhaben des Norddeutschen Reallabors untersuchen, wie sich der Markthochlauf der Sektorkopplungstechnologien durch eine gezielte Beteiligung der jeweils relevanten Stakeholder bis 2030 beschleunigen lässt. Um diese verschiedenen Stakeholder-Perspektiven wiederum einzubeziehen, begleiten wir jetzt, ja, vereinfacht ausgedrückt, die Erprobungsvorhaben mit verschiedenen qualitativen und quantitativen Forschungsformaten. Und in diesem Zuge ist auch die von dir, Ella, angesprochene Gesellschaftsstudie im letzten Jahr entstanden.
Deine Studie namens Transformation und Gesellschaft. Könntest du uns da einen kurzen Überblick geben, was ihr da herausgefunden habt?
Ja, wie der Titel ja schon verrät, liefert die Studie Erkenntnisse zum Stimmungsbild und Wissensstand der norddeutschen Gesellschaft in Bezug auf die Energiewende und vor allem auch die Nutzung von Wasserstofftechnologien. Da wir uns ja in einem Wissenschaftspodcast befinden, vorab vielleicht noch kurz zum Studiendesign. Wir haben online erhoben und Personen ab 18 Jahren in unserer Projektregion befragt und konkret zwei Befragungswellen durchgeführt. Die erste im Februar 2022 und die zweite im April 2022. Allgemein lässt sich sagen, dass die Studienergebnisse zeigen, dass wir Norddeutschen ja schon ein hohes Bewusstsein für die Dringlichkeit der Energiewende aufweisen, was sich unter anderem darin widerspiegelt, dass Fragen nach Umwelt, Klima und Energie als die Top-Themen für die Entwicklung Deutschlands eingestuft werden. Und darüber hinaus zeigt sich auch, dass sich die Norddeutschen sehr stark mit den Zielen der Energiewende identifizieren. Wobei hier auch ganz interessant zu sehen ist, dass ja quasi das wichtigste Ziel aktuell die Gewährleistung von Versorgungssicherheit ist, da knapp 90% angegeben haben, dass sie dieses Ziel als wichtig beziehungsweise sehr wichtig empfinden. Auch wenn die Norddeutschen eine hohe Zielidentifikation aufweisen, so nenne ich es immer ganz gerne, lassen sich auch bei genauen Hinschauen Defizite erkennen, da sich die Norddeutschen kritisch gegenüber der Erreichbarkeit und Umsetzung der Energiewende zeigen. Insbesondere zweifeln sie nämlich an der Glaubwürdigkeit der politischen Zielsetzung und auch an die einzelnen politischen Akteure. Darüber hinaus empfinden die Norddeutschen mehrheitlich die Verteilung der Kosten als ungerecht und sind auch unzufrieden mit der Geschwindigkeit des Umbaus. Und solche Defizite sind, ja, als besonders besorgniserregend, kann man eigentlich schon fast sagen, anzusehen, da der Glaube an die Machbarkeit der Energiewende ein zentraler Akzeptanzfaktor ist. Und deswegen haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, wie sich das, ja, angekratzte Vertrauen wieder stärken lässt. Und ohne jetzt auf Details einzugehen, haben die Ergebnisse eigentlich ganz deutlich gemacht, dass die Versorgungssicherheit und die Finanzierbarkeit der Energieversorgung von zentraler Bedeutung sind, um das Vertrauen in nachhaltige Energiesysteme zu sichern. Und vielleicht als letzten Aspekt noch, in diesem Zusammenhang hat sich auch gezeigt, dass es wichtig ist, dass die verschiedenen Akteure der Energiewende, also aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, nach außen hin wirklich gemeinsam und entschlossen auftreten, da anders als zum Agieren der einzelnen Akteuren der Zusammenarbeit der verschiedenen Parteien eine wichtige Rolle für das Gelingen der Energiewende zugesprochen wird.
Vielen Dank für diesen kurzen Überblick. Zum Stichwort Energieversorgung. Da ist mir jetzt eingefallen, ich meine, die erste Umfrage fing ja im Februar statt, wie du schon gemeint hast, und die zweite dann im April 2022. Nun, dann gab es natürlich ein einschneidendes Event, nämlich den Beginn des Angriffskriegs. Und gibt es da in der Studie signifikante Auswirkungen der Ergebnisse? Also kann man da was feststellen, dass sich da irgendwie die Akzeptanzfaktoren ein bisschen gewandelt haben in dieser Zeit, wenn man das vergleicht?
Ursprünglich war es nämlich nur geplant, dass wir einmal befragen in der Projektregion. Aber aufgrund der stark veränderten Lage seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs wollten wir uns dann auch nochmal ganz konkret die Frage stellen, inwiefern sich die veränderte geopolitische Lage bzw. der Ukraine-Krieg die Einschätzung zur Energiewende beeinflussen. Und um mögliche Auswirkungen abzubilden, haben wir dann nochmal eine Studie aus dem Jahr 2020 mit einbezogen, die unter ähnlichen Rahmenbedingungen durchgeführt wurde. Und da lassen sich teils deutliche Verschiebungen in der Bewertung der Relevanz der verschiedenen Ziele zur Energiewende beobachten. Und insgesamt scheint es, dass seit Anbahnung des Krieges die Relevanz von Zielen, die sich unmittelbar auf das tägliche Leben des Einzelnen Auswirkungen an Relevanz gewonnen haben im Vergleich zu den, ja, in Anführungszeichen Gemeinwohlzielen. Und das lässt sich vor allem daran abbilden, dass 2020, also vor 2 Jahren, Ziele wie die Sicherung der Lebensgrundlage nachfolgender Generation oder Senkung des CO2-Ausstoßes und Klimaschutz am höchsten gewichtet wurden, also mit Abstand auch am höchsten gewichtet wurden und jetzt zwar immer noch sehr hoch oder sehr wichtig eingestuft werden, aber im Vergleich deutlich an Bedeutung verloren haben. Und auf der anderen Seite wiederum haben dann Ziele wie sinkende Energiekosten oder Importunabhängigkeit deutlich an Relevanz gewonnen. Also 2020, vor 2 Jahren, haben zum Beispiel 60% noch angegeben, dass sie diese Ziele als wichtig bzw. sehr wichtig erachten. Und jetzt liegen wir bei über 80%, was, glaube ich, schon Aussage genug ist.
Ein weiteren sehr spannenden Faktor, den ich in deiner Studie gelesen habe, war das Wissen über Wasserstoff, wie viele Leute eigentlich genau Bescheid wissen über Wasserstofftechnologien, weil man kann ja sagen, es ist keine neue Erfindung, aber die Anwendungsfelder und das Wissen, wo Wasserstoff wie verwendet wird, ist einfach sehr gering. Nämlich laut der Studie geben nur 23% an, dass die Anwendungsfelder von Wasserstoff bekannt sind. Glaubst du, es gibt einen Zusammenhang von dem Wissen über Wasserstoff und der Akzeptanz?
Was ich zunächst diesbezüglich sehr interessant finde eigentlich, ist, dass trotz dieses, ja, sage ich mal, ausbaufähigen Wissensniveaus die Norddeutschen den Einsatz von Wasserstoff grundsätzlich befürworten und auch die Vorbehalte gering zu sein scheinen. Um jetzt mal eine Zahl zu nennen, nur 7% empfinden den Einsatz von Wasserstofftechnologien als nicht vertrauenswürdig. Und die Mehrheit schreibt dem Ausbau von Wasserstofftechnologien einen wichtigen Einfluss zu für das Gelingen der Energiewende. Und um konkret auf deine Frage zurückzukommen, konnten wir zumindest statistisch ermitteln, dass je höher das Wissensniveau ist, desto bedeutender wird auch die Rolle von Wasserstoff im Kontext der Energiewende eingestuft. Heißt, dass das auch nochmal unterstreicht, welches Potenzial eigentlich Wasserstoff bietet, um das Vertrauen in die Umsetzung der Energiewende zu stärken, wenn, jetzt kommt das Wörtchen wenn, es gelingt, das Wissensniveau anzuheben.
Genau, also das Wissensniveau anheben ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Und wenn man sich jetzt anguckt, die Erkenntnisse eurer Studie, die beziehen sich natürlich nur auf Norddeutschland und auf das norddeutsche Reallabor, ja. Aber inwiefern...
Aber Norddeutschland ist ja groß.
Norddeutschland ist sehr groß und es gibt ja noch weitere Reallabore in ganz Deutschland verteilt. Und inwiefern können diese denn die wertvollen Erkenntnisse von der Studie für ihre Reallabore benutzen?
Das ist eine sehr interessante Frage. Wie du ja gesagt hast, dass die Studie bezieht sich jetzt auf unsere Projektregion, aber wie gesagt, Norddeutschland ist auch groß. Und da wir ja auch länderübergreifend erhoben haben, denke ich schon, dass die Studie ein breites Bild der Gesellschaft abdeckt und von daher grundsätzlich einfach Anhaltspunkte liefert, wenn es um die Entwicklung von zielführenden Maßnahmen zur Förderung der Akzeptanzforschung gibt oder halt auch Anknüpfungspunkte für ähnliche Fragestellungen, die man dann auch nochmal für seine Projektregion mehr untersuchen kann, um da Vergleiche oder vielleicht auch Unterschiede zu ermitteln. Und was ich persönlich noch ganz schön finde, ist, dass die Ergebnisse auch nochmal unterstreichen, was solche Projekte, also wie das Norddeutsche Reallabor oder allgemein Transformations- bzw. Energiewendeprojekte für eine wichtige Rolle spielen können, wenn es um die gesellschaftliche Akzeptanz geht. Weil, wie gesagt, anders als zum einzelnen Agieren der Akteure, herrscht großes Vertrauen, wenn es um die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure geht. Und daher können halt solche Projekte neben der wichtigen Entwicklung und Erprobung auch Treiber dafür sein, um die Verständlichkeit und das Vertrauen und damit auch die Akzeptanz in der Gesellschaft zu fördern bzw. zu stärken.
Vielen, vielen Dank für diese sehr spannenden Einblicke in die Studie. Und auch danke für deine Zeit. Danke, dass du bei unserem Podcast mitgemacht hast.
Ja, sehr gern. Ich bin schon sehr gespannt. Vielleicht jetzt nicht auf die Folge, weil es, glaube ich, immer eine Herausforderung, seine eigene Stimme zu hören, aber auf jeden Fall auf die weiteren Folgen.
Das war die zweite Folge unseres Podcasts Wissen schafft Energie, der Wasserstoff-Podcast der Transferforschung zu den Reallaboren der Energiewende. Wir hoffen, das Zuhören hat Ihnen Spaß gemacht und Sie haben Einblicke in die Arbeit der Transferforschung gewinnen können. In der nächsten Folge werden wir uns einem spannenden Thema widmen, dem Thema Infrastruktur. Also es wird dort gehen um Pipelines, um Speicher und um Häfen. Wir freuen uns darauf, wenn Sie dabei sind, einschalten und unseren Kanal abonnieren. Denn Wissen schafft Energie.
Folge verpasst? Dann besuchen Sie uns auf Spotify, Apple Podcast und natürlich auf energieforschung.de.